Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Im Islam haben Feministinnen und Frauen generell häufig einen schweren Stand. Denn im Koran selbst, also in der Heiligen Schrift der Muslime, finden sich Verse, die sich nur schwerlich auf Gleichberechtigung hindeuten lassen. Und entsprechend schwer wird es Frauen auch in vielen muslimischen Gemeinden, auch hier in Deutschland, gemacht, wenn sie gleichberechtigt mitbeten oder mitreden wollen oder sogar eine Führungsrolle einnehmen wollen. Darüber und über das Berufsbild der Imamin spreche ich jetzt mit Odette Yilmaz. Sie ist Vorsitzende des Liberal-Islamischen Bundes und setzt sich da einerseits politisch für einen liberalen Islam ein und sie nimmt auch eine führende Rolle im Glaubensleben ihrer Gemeinde in Hamburg ein. Dennoch würde sie sich nicht als Imamin bezeichnen. Herzlich willkommen, Odette Yilmaz.
Ja, danke schön.
Warum gibt es eigentlich so gut wie keine Imaminnen in Deutschland?
Aus traditioneller Sicht wird eben das Bild porträtiert, dass Frauen nicht einer gemischtgeschlechtlichen Gemeinde vorstehen oder vorbeten dürfen, weil sie eben damit Aufmerksamkeit auf sich lenken könnten, auch für Erregung sorgen könnten. Also tatsächlich, im Prinzip, wenn Männer hinter einer Frau beten, würden sie vom Gesäß der Frau abgelenkt, wenn wir das mal so ganz platt formulieren. Wofür es aber aus unserer Sicht zumindest theologisch kein festes Fundament gibt. Und ganz pragmatisch müssten wir uns vielleicht auch die Frage stellen, wenn ich mich im Gebet befinde und das Gesäß meiner Vorbeterin mich so dermaßen ablenkt, bin ich dann mit meinen Gedanken richtig eingenordet für die Gebetssituation?
Liberale Musliminnen argumentieren demgegenüber ja immer damit, dass es schon zur Zeit des Propheten Mohammed weibliche Vorbeterinnen gegeben habe. Wie war das denn genau?
Da ist ein ganz prominenter Fall um Waraka, der vom Prophet ganz eindeutig auch erlaubt wurde, vor einer gemischten Gesellschaft vorzubeten. Und durch die islamische Geschichte hat sich das ja auch durchgezogen. Also die erste muslimische Hochschule oder theologische Hochschule im islamischen Kontext wurde von einer Frau gegründet. Insofern haben wir in der Geschichte genug Beispiele, dass auch Frauen im religiösen Kontext, im islamischen Kontext Führungsrollen übernehmen können.
Das heißt, Anstoß erregt bei traditionellen Muslimen nur, wenn Frauen vor gemischten Gruppen, also vor Männern und Frauen, vorbeten. Dass Frauen als Imaminnen nur für Frauen fungieren, ist also gar nicht so ungewöhnlich.
Das kommt durchaus sehr häufig vor. Also ich habe auch Reisen unternommen in verschiedene Pilgerstätten im Irak zum Beispiel, wo das sehr normal ist, dass Frauen zumindest vor weiblichen Gesellschaften vorbeten, an für weibliche Mitglieder oder Studierende ausgelegten Hochschulen unterrichteten und so weiter und so fort. Also da sieht auch das traditionelle Verständnis kein Problem drin.
Jetzt sprechen wir hier die ganze Zeit schon von Imaminnen oder auch Vorbeterinnen. Die Begriffe gehen ja ein bisschen durcheinander. Können Sie das mal definieren? Was ist eigentlich ein Imam oder eine Imamin?
Im Wortsinn ist ein Imam oder eine Imamin einfach eine Person, die etwas leitet, die etwas anführt. Das heißt, die Person, die einem Gebet vorsteht und dieses Gebet anleitet, ist in dem Moment Imam oder Imamin dieses Gebets. Wer in einer Gemeinde eine führende Position einnimmt, ist Imam in dieser Gemeinde. Und so kann man das weiterführen. Im schiitischen Kontext hat das nochmal eine andere Konnotation, weswegen man in dem Kontext etwas zurückhaltender ist, auch mit dem Imam-Begriff. Da würde man das vermutlich eher nicht so, nicht als Imam benennen, was ich gerade erklärt habe, sondern vielleicht eher als Scheich oder als Gelehrter oder sowas in der Art, weil da eben auch aus der Nachkommenschaft des Propheten 12 Imame existieren, die ganz feste Persönlichkeiten sind und eine ganz zentrale Rolle auch in der Religion und in der Theologie und im praktizierten Glauben einnehmen. Und da ist man mit dem Begriff Imam sehr zurückhaltend.
Jetzt tun Sie in Ihrer Gemeinde in Hamburg im Grunde alles, was Imame andernorts auch tun. Also Sie predigen, Sie sind als Vorbeterin vor Männern und Frauen tätig, Sie machen Eheschließungen. Warum bezeichnen Sie sich dennoch nicht als Imamin?
In meinem persönlichen Fall hat das sicherlich was damit zu tun, dass ich selbst Schiitin bin. Also ich habe vor dem Wort an sich einfach sehr, sehr großen Respekt, weil für mich eine andere Konnotation dahinter steckt. Andererseits finde ich es auch gar nicht notwendig, diesen Dingen einen festen Namen zu geben. Also wir sind eben als Gemeinde oder auch in unserem ganzen Verband eigentlich sehr egalitär organisiert. Wir haben eigentlich gar keine Hierarchien, weil für uns das Gemeinschaftsleben von der Gemeinschaft lebt und wir alle voneinander lernen. Also jeder Mensch in unseren Gemeinden hat andere Grundqualifikationen, hat ein anderes Basiswissen und hat sich vielleicht auch mit anderen Schwerpunktthemen befasst und ist auf dieser Ebene gegebenenfalls auch ein theologischer Experte oder eine theologische Expertin. Und weil ich da auch nicht künstlich irgendwie eine Art Hierarchie oder sowas oder ein Aufschauen oder Herabschauen schaffen möchte, möchte ich diesen Titel für mich auch nicht nutzen.
Dennoch gibt es ja in den allermeisten Gemeinden Imame, die sich auch so nennen, auch die ein oder andere Imamin in Deutschland. Wie wird man das denn, Imam oder Imamin?
Es gibt ja zum Beispiel das Islamkolleg in
Osnabrück,
genau.
Also die erste und einzige Imam-Ausbildung in Deutschland, in deutscher Sprache, wo es eben darum geht, dass die Imame eben nicht im Ausland ausgebildet werden, in der Türkei zum Beispiel, um dann hierher zu kommen und hier zu lernen.
Ganz genau, aber das ist halt ein Ausbildungsort für muslimisches religiöses Personal. Und es wird auch den AbsolventInnen dort selbst überlassen sein, ob sie sich tatsächlich als ImamInnen bezeichnen möchten. Im Großen und Ganzen gibt es eben keine festgelegte Ausbildung. Also selbst wenn wir in die Auslandsausbildungen gehen, ob das die Imam-Hatib-Schulen in der Türkei sind, ob es entsprechende Bildungsinstitute in Marokko oder an anderen Orten sind oder die Hausas im Irak und im Iran, das ist ja kein einheitliches System, wo man allgemeingültig vorschreibt, die und die Qualifikation musst du haben, um dich quasi Imam deiner Gemeinde nennen zu dürfen. Also wenn man tatsächlich quasi sich in die Theorie und in die Forschung zurückzieht, hat man die Rolle vielleicht eher nicht. Aber wenn man in die Gemeindepraxis geht und eine Gemeinde anleitet, dann schon. Also dieser Begriff ist sehr geprägt dadurch, was man operativ macht.
Die Absolventen des Islamkollegs, die Sie gerade erwähnt haben, die haben ja generell ein großes Problem, überhaupt später als Imame arbeiten zu können, weil es niemanden gibt, der sie einstellt oder finanziert. Die Frauen, die diese Ausbildung dort machen, dürften dieses Problem ja dann noch viel stärker haben, oder?
Ja, also ich glaube, das ist ein allgemeines strukturelles Problem, dass eben religiöse Gemeinschaften sehr darauf angewiesen sind, dass entweder Mitgliedsbeiträge oder Spenden fließen oder es eben in vielen Fällen auch eine Finanzierung durch das Ausland gibt, weil eine staatliche Förderung religiöser Gemeinden bei uns qua Verfassung ja ausgeschlossen ist. Das ist auch richtig so in meinen Augen. Und natürlich sehe ich auch so ein bisschen die Problematik, was gerade mit ImamInnen hinterher so passiert, weil eben in traditionellen Gemeinden sie im religiösen Amt dann auch eher nur für Frauen verantwortlich sein werden.
So wie Sie das schildern, wie das bei Ihnen, bei den Gemeinden des liberal-islamischen Bundes läuft, scheint das ja alles kein großes Problem zu sein. Also Frauen als Vorbeterinnen, Sie haben auch eine Frau, die sich hauptamtlich als Imamin betätigt. Aber Sie sind ja nur eine kleine Minderheit in der deutschen muslimischen Community. Also Sie haben 6 Gemeinden insgesamt. Das sind so etwa 800 gläubige Muslime, die diese Gemeinden besuchen. Das ist ja im Vergleich zu fast 5 Millionen Muslimen in Deutschland ein sehr, sehr kleiner Teil. Das heißt, die muslimische Realität in Deutschland, was die Stellung der Frau in den Gemeinden betrifft, sieht ganz anders aus als bei Ihnen.
Ja, schon anders als bei uns, eben weil dieses Vorstehen und Vorbeten vor gemischgeschlechtlichen Gemeinschaften eben eher nicht zugelassen wird. Aber man sollte auch nicht grundsätzlich die Rolle der weiblichen Aktiven in muslimischen konservativen Gemeinden unterschätzen. Also da passiert ganz, ganz viel. Also wirklich relevante und massive Inhalte und Anteile der praktischen Arbeit in auch traditionalistischen konservativen Gemeinden werden von Frauen getragen. Auch wenn sie sich nie den Titel Imamin selbst geben würden. Vieles, was an sozialen Aktivitäten gemacht wird, Veranstaltungen, die organisiert werden, das darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Das ist natürlich aktuell nicht so sichtbar. Es gibt allmählich so Tendenzen, es sichtbarer zu machen. In Hamburg hat sich dazu auch ein Rat muslimischer Frauen gegründet, die alle in muslimischen Gemeinden aktiv sind und eben ihre Arbeit auch sichtbar machen wollen und gesehen werden wollen und Schritte in die Vorstände dieser Gemeinde machen wollen, weil das tatsächlich bisher auch sehr selten ist. Aber wenn man so ein bisschen unter die Oberfläche schaut, ist da ganz viel los. Und ich bin sehr froh, dass diese Frauen sich da allmählich auch trauen, wirklich in die erste Reihe zu gehen, weil das natürlich auch Mut macht. Und vor allem motiviert das ja auch Gleichstellung einzufordern. Das wird sicherlich noch ein langer Weg sein, aber ich sehe, dass die ersten Schritte auf diesem Weg gegangen werden und das ist toll.
Andererseits gibt es aber auch viele Moscheegemeinden in Deutschland, in denen Frauen nicht mal ihre eigenen Räume haben und dafür kämpfen müssen. Also da sind ja so die allerersten Schritte noch gar nicht getan, weil Frauen und Männer eben nicht in gemeinsamen Räumen beten sollen. Also das ist dann die andere Seite der Medaille.
Ja, das kommt eben sehr auch auf die individuelle Gemeinde an. Also es gibt ja auch sehr viele konservative Gemeinden, wo Frauen und Männer durchaus im gleichen Raum beten. Nur dann eben Männer vorne, Frauen hinten oder Frauen auf einer Empore oder was auch immer. Es gibt ganz oft natürlich auch den Fall, dass Frauen so ein bisschen ins Hinterzimmer verbannt werden. Und es gibt den Fall, dass Frauen zu Hause gelassen werden. Aber gerade für sowas finde ich eben solche Entwicklungen, wie wir das mit diesem Rat muslimischer Frauen in Hamburg sehen und beobachten können, total wichtig, weil das natürlich einen Leuchtturmeffekt haben kann. Denn letzten Endes, wenn die Stimmen der Frauen lauter werden und wenn sie lauter fordern und auf ihren Rechten bestehen, nämlich auch dem Recht an einer aktiven Teilnahme am Gemeindeleben und am spirituellen Gemeinschaftsleben, dann wird sich hoffentlich auch etwas verändern.
Sagt Odette Yilmaz, erste Vorsitzende des Liberal-Islamischen Bundes. Vielen Dank.
Sehr gerne.